Hallo Josh.
Hallo Christian.
Schon wieder eine Woche rum ohne Ryan Fire.
Ja, dafür muss ich dir beim Fantasy Football gratulieren, auch wenn der Spieltag noch nicht rum ist.
Scheiße. Let him bake. Alle lachen sie mich aus, weil ich den Baker Mayfield genommen habe als Quarterback. Ne?
Ja, was haben die Bucks da gemacht? Du hast drei Spieler aufgestellt und die haben gefühlt zu dritt mehr Punkte gemacht als zwei Drittel meines Teams.
Und zwar zu Recht. Aber ich sage dir, es waren zwei 70-Yards-Pässe. Einen auf den Running Back, der mir gehört, der Bucky. Und einen auf den neuen Rookie, Ekbuka, der auch mir gehört. Und wer hat geworfen? Ja. Der Baker. Und der gehört auch mir. Ja, wir haben zusammen, wir sind ja in einer Football-Fantasy-Liga und wir hatten jetzt dieses vergangene Wochenende die Ehre, das gegeneinander zu spielen.
Aufeinandertreffen.
Der Giganten quasi. Und siehe da, ich habe ihn gestattet. Ich hatte mich noch geärgert. Ich hatte den Metcalf nicht aufgestellt, der da ja ordentlich performt hat in Dublin. Aber dann haben die Buccaneers, obwohl sie verloren haben, ich bin noch ein bisschen traurig, aber das war eine desaströse erste Halbzeit. Da haben die Eagles dominiert, aber so richtig. Das stand irgendwie 24-6 stand es zur Halbzeit für die Eagles. Habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, das geht richtig im Bach runter. Nur zwei Field Goals, aber ein Field Goal aus 65 Yards hat er versenkt. Und eins aus 53 Yards. Also
gut ab. Punkte.
Ja, ja.
Ja, gut, also, Punkte hast du bekommen.
So, das war, da habe ich dich geschlagen und finde dich ab damit. Ja. Gibt noch ein Rückspiel. Und die Buccaneers stehen auch noch 3-1 da. Ich bin völlig zufrieden. Haben den Eagles Paroli geboten. Und es gab einige Überraschungen in der NFL.
Ja.
Muss ich sagen, da sind einige abgenibbelt. Es haben ganz viele, die 3-0 da standen, haben verloren. Jetzt sind es nur noch die Eagles. Und wer steht noch 4-0 da? Eagles und Sarat schnell. Also die Chargers haben noch gewonnen, ne? Oder haben die verloren?
So, die Bills sind noch
ungeschlagen. Ah, die Buffalo Bills.
So. Ansonsten war es das. Genau. In der AFC und in der NFC hast du nur die Eagles, die
genau, richtig.
Noch ungeschlagen sind.
Ja. Ja, da waren ja, und da war ja das große Gigantentreffen von Kansas City und Baltimore. Und ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht von Baltimore. Das war gar nichts. Weil die haben stark angefangen, das war okay. Aber dann nachher, da lief ja gar nichts mehr. Da hat Mahomes mal wieder gezaubert. Muss ich sagen, da waren die Chiefs richtig, richtig gut. Aber auch wer das Spiel nicht gesehen hat, Buccaneers gegen Eagles, da waren einige schöne Trickspielzüge dabei von den Eagles. Zum Beispiel, es gibt ja den Tush-Push, ne? Den ist ja jedem ein Begriff.
Ja.
Und da stellten sie sich dann auf, die Buccaneers dagegen, mit Vita Vea ganz vorne mit dabei und waren bereit zu pushen.
Dickerchen.
Ja, das kleine Dickerchen. Und was machen sie? Kleinen Toss nach links und der Barclay läuft außen rum.
Weißt du, wo ich hab's auch gesehen, das ist super, super gut. Das sind so Sachen, ne? Also so ein paar kleine Trickspielzüge, die haben uns gefehlt.
Richtig. Ne?
Einfach so ein bisschen, okay, jetzt hast du den Tush-Push bei uns nicht wirklich gesehen.
Ja. Macht ja in der NFL auch keiner außer den Eagles.
Genau, und aber trotzdem wäre es ja mal, ne, gerade so bei Letzter und Inches oder sowas, ne, dann.
Es wäre auch absolut mal ein Ding, sich so aufzustellen. Ja. Also gerne mehr Trickspielzüge, da waren einige dabei. Also in der ersten Halbzeit haben die schon ein bisschen was gezeigt, dann gab es den geblockte Punt, der dann direkt zum Touchdown zurückgetragen wurde. War ein bisschen unglücklich alles. Aber gibt's, ich weiß gar nicht, ob die noch Rückspiel machen, ich glaube nicht, aber. Ich bin da guter Dinge, weil der Rest in der Liga, da in der Division, also Panthers und Saints kannst du vergessen. Und ansonsten ist da noch, sind auch die Falcons, die haben auch schon mal geschlagen. So, genug zur NFL.
Das erst dazu.
Ja. Erstmal.
Dann haben wir noch Flag Football, ist auch passiert.
So, und zwar ziemlich viel.
Ja, also aktuell dieses Wochenende, beziehungsweise kommendes Wochenende, sage ich jetzt, kommend, gerade sind die Schüler-Final, Flag-Finals und auch unsere Schule ist vertreten. Die sind gerade auf dem Weg nach Berlin, beziehungsweise in Berlin angekommen.
Berlin.
Und spielen da um die deutsche Meisterschaft in der Schülerwertung.
Ja, wir erinnern uns ja, die Finals NRW waren ja bei Rheinfire, beziehungsweise bei der
bei der Madness.
Bei der Football Madness, im Rahmen der Football Madness war ja
die Vorrunden und die Finalspiele waren ja dann vor dem Spiel im Stadion, waren die beiden, U10 und U14.
Mhm.
nee, U16 und U12 ist das, glaube
ich.
Ja,
ne? Bei den Schülern haben sie es ein bisschen anders gemischt, ja, als bei den, ich meine, das ist U12 und U16, meine ich, bei den Schülern, ja.
Die waren ja dann vor dem Spiel in der Merkur-Spielarena.
Richtig.
Und da ist die U12 weitergekommen, hat im Finale gewonnen und die sind jetzt in Berlin spielen quasi um die deutsche Meisterschaft der Schüler im Flag Football. Auch da.
Das Gymnasium Koblenzer Straße.
Ja.
Direkt gegenüber der Felder, die ja neu erschaffen sind und wo die Weltmeisterschaft stattfinden wird nächstes Jahr. Also, es ist hier ein Hotspot.
Ja.
Es ist ein Hotspot. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Und letzte Woche haben wir gar nicht erzählt, aber du warst ja im Einsatz als Streifenhörnchen.
So sieht's aus.
Und hast alles richtig gepfiffen, denn die Firecats
sind Meister.
Haben es auch geschafft.
NRW-Meister und zwar in der U10 und in der U16.
Also.
Alles richtig gemacht. Ich durfte allerdings nur U13 pfeifen und auch keine Firecats. aber dafür habe ich dann die Spiele gesehen. Also, ich muss auch gerade sagen, das U16-Finale, also es war kein Finale, sondern die hatten keinen Finalspieltag, sondern da ist Ligabetrieb und da war halt der letzte Ligaspieltag und dann mussten die Firecats dann noch eins gewinnen. Oder die hätten mit, weiß ich nicht, mit 40 plus verlieren müssen, um nicht mehr Meister zu werden. Also, aber das Spiel, das war sehr hochklassig. Hochklassig. Und ich muss sagen, da spielt ja auch unsere Nummer 2 Quarterback-Frau der Damen, die spielt ja in der U16. Da mal als Quarterback, mal als Receiver. Aber da fliegen auch die Bälle durch, Junge. Die schmeißen da übers ganze Feld in die andere Endzone. Das war schon sehr hochklassig.
Möglicherweise Nachwuchs, ne? Also.
Ja, Nachwuchs, es war da. Omari Williams war da, hat sich das auch angeguckt. Das hat übrigens, ich muss es ja sagen, mein Oberhausen-Trauma hat sich damit erledigt, weil das war nämlich in Oberhausen, hat dieser Finalspieltag stattgefunden. Der Oberbürgermeister von Oberhausen war auch da, hat auch ein paar warme Worte gefunden. Und aber auch Omari Williams und der Mario aus der Herrenmannschaft war auch da. Also die haben sich da auch ordentlich beteiligt und das unterstützt. Fand ich ziemlich gut.
Ja, das ist halt super. Apropos Oberbürgermeister, Sören ist es weiterhin.
So.
Das ist nämlich auch eine gute Nachricht. Das heißt, er kann weiter Rheinfire pushen. Und,
ich habe einen Post von Martin gesehen. Der Martin hat gesagt, wenn er in Duisburg wohnen würde, er hätte zwar noch nie in seinem Leben die SPD gewählt, aber den Sören würde er wählen.
Ja. Ich musste auf der Arbeit, musste ich auch herhalten, habe gesagt, unabhängig davon, dass er bei der SPD ist, aber er selber als Mensch und an dem, was er tut, ist ein super Typ und hat zu Recht gewonnen. Für uns ist es natürlich schön. Wir haben ja mit dem Interview mit ihm gesprochen und er guckt ja auch, dass es weitergeht mit Rheinfire.
Ja, der ist ja durchaus sportaffin, also nicht nur was den Football angeht, er unterstützt ja auch den MSV und so. Also ist schon ein Duisburger Jung durch und durch und er hat den Wert des Footballs erkannt in der Stadt, auch durch Rheinfire. Und hast du schon Burgundfarbe bestellt fürs Stadion? Weil da hat er uns ja was in Aussicht gestellt.
Er hat zumindest gesagt, bei der Säule war er sich noch unsicher, aber er sagte ja, die LED-Dachbeleuchtung, die ist mehrfarbig und da hat er nichts dagegen, dass die auch regelmäßig in Burgundi leuchtet.
So. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Abendsspiele, ne? Das sehen wir so selten.
Das haben wir ja schon gesagt, ne? Eigentlich mal wieder so einen schönen Samstagabend, 19 toll. Uhr, ne? Das wäre mal richtig schön.
Können wir auch richtig mit Feuer ein bisschen arbeiten, ne?
Ich muss gerade gucken, die Steelers haben sogar gewonnen.
Ja, die Steelers haben hier in Dublin.
Ja, gegen die Vikings haben sie gewonnen, 24-21. Das ist ja auch für ihn, hat er quasi seine Oberbürgermeisterschaft gefeiert und gleichzeitig der Sieg der Steelers.
Da hat er bestimmt mit seinem Terrible Towel gewedelt auf der Couch zu Hause. Also seine Frau war ja so großer Fan, glaube ich, von Pittsburgh.
Ja, genau.
Ne? Ja, Glückwunsch auf jeden Fall an den Sören von unserer Seite aus. Finde ich richtig gut. Ist ja, zeigt mal wieder, Oberbürgermeisterwahl ist an sich keine Parteiwahl, sondern das ist eine Nasenwahl. Ne? Da wählst du wirklich den Sympath quasi. Da hätte ich auch mal SPD gewählt. Aber gut, jetzt in der Stichwahl war die Wahl ja sowieso beschränkt.
Ich wollte gerade sagen,
wohl eindeutig.
Sehr eindeutig, was man da wählen durfte bei der Wahl, von daher.
Ja.
Alles richtig passiert. So.
Oh, du hast noch Zahlen, ne?
Ich habe noch Zahlen. Schön. Habt ihr noch Bock? Durch, ne?
Oh.
Habt ihr noch Bock nach 2 Wochen Zahlen?
Hat einer was gehört? Ich nicht.
Nee, also keiner Bock. Es hat sich auch keiner beschwert, dass es zu viel Zahlen war.
Weil keiner mehr zuhört.
Ja, wahrscheinlich.
Weil die aufgehört haben. Hör mal. Meine Güte. Hier. Siehst du, keiner da.
Ja.
Alle weg.
Du bist noch am Zwitschern, jetzt nicht mehr.
Ja, das hört ja von alleine auf. Defense und Kicking haben wir noch.
So ist es.
Womit willst du denn anfangen?
Ja, Defense wins Championship, ne? Also lass uns mal mit der Defense anfangen, weil Kicking, wenn man da mal guckt auf die Liga, beziehungsweise das, was so die Stimmungen sind, das Kicking kannst du ja vergessen bei der ELF.
Ja, da habe ich ja gestern hier wieder NFL geguckt, ne, und da siehst du den 65-Jahrer, da ist mal wieder
locker aus der Hüfte. Ne?
Ja, locker aus der Hüfte war er nicht, da war auch nicht mehr viel Platz, aber straight durch, ne? Also richtig mittig, das war nicht knapp von der.
Ja, und da ist es ja auch das Thema, verkickst du bist raus, ne? Der Kuh haben sie ja auch entlassen, ja. Ganz überraschend. Ja, aber
wirklich überraschend.
Lenny Creek ist immer noch nur im Practice beziehungsweise nachgerückt in diesem International drin. Den hätten sie jetzt doch mal da holen können, ne?
Da also das habe ich auch, das war das Erste, was ich geguckt habe, als sie den Coup da rausgeworfen hatten in Atlanta. Habe ich gedacht so, ach, kriegt jetzt der Lenny seine Chance? Also verdient hätte er sie,
ja, muss man mal sagen. Gab ja Performance in der Preseason.
Preseason, der hat da in dem Tryout da, hat er auch performt. Also, weiß ich nicht, es sind die Amerikaner, ne?
Ja.
Das ist, steckst du nicht drin.
Ja.
Gut, also bevor ihr jetzt hier wieder abschaltet, wie beim letzten Mal, als ihr auch schon Zahlen um sich geworfen
habt. Ja, hätte ich auch gesagt.
Nein. Ich habe auch noch ein paar schöne Fun Facts und danach stelle ich dir euch mal in Aussicht, da reden wir noch über interessante Sachen. Ich war investigativen Journalismus habe ich betrieben.
Ja, sind einige Sachen passiert in den letzten Tagen.
Absolut. Und, aber wir haben es ja vorausgesagt, dass einiges passiert in der Offseason. Ne?
Ja, wir sind jetzt Ende September, wir haben es gesagt. Da kommen News, beziehungsweise da passiert einiges. Es sind noch ein paar Sachen offen, die werden dann im Oktober vermutlich announced. Aber
es muss sich was tun.
Ne? Es tut sich auch
was. Es brodelt.
Ja, es brodelt ja auch nicht. So, aber lass uns doch mal.
Defense go.
Ja, Defense go, Defense wins Championship. Wir haben es ja auch gesehen. Die Defense kann einiges machen. Ja, wir haben es ja auch beim ersten Spiel in Paris gesehen. Starke Defense kann auch die Pariser schlagen. Also da hat man gesehen, oder auch die Wiener in Wien, als wir die geschlagen haben. Wenn die Defense steht und auch grandiose Pick-Six gerne mal hat oder ähnliche Sacks, Tackles for Loss, all das. Fumbles,
auch Force Fumbles. Spektakuläre Spielzüge möglich in der Defense. Und ich muss sagen, wenn ich so die Overall Defense Stats angucke, gibt es einen klaren Gewinner, was die Defensive Stats angeht. Und es gibt auch einen ganz klaren Verlierer, der nicht besonders überraschend ist. Soll ich es vorwerfen? Spoiler? Köln.
Was?
Ja, also in fast allen Statistiken wirklich ganz, ganz weit unten. Ich glaube, in wie viel sind das denn hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stats sind sie, glaube ich, in 14 ganz unten. Also,
ja gut, was willst du da auch machen, ne? Also am Ende des Tages war klar, da passiert nicht viel, Defense ist nicht da und so hast du auch
das
Thema mit den anderen Mannschaften. Also auch der Rest, der da unten steht, neben mit den Centurions, also auch die Mercenaries und die Entroners.
Ja, auch die.
Es war ganz klar, was mich so ein bisschen wundert, ist, wo habe ich jetzt gesehen hier? Na, welche war es?
Ist den falschen Tab auf, oder was?
Falschen Tab auf.
Ich muss hier mit Papier unterwegs sein.
Digital. Ich habe diesmal nicht,
mein
Drucker, die Papier ist alle. Und ich muss ja diesen komischen Restbehälter, da muss ich noch.
Muss auch noch leeren. Und
das ist teuer, wird immer schlimmer mit diesen Druckern. Ne? Du kannst nichts mehr drucken, wenn
du sollst ja auch nichts
rot,
mehr drucken.
Ja, wenn rot leer ist, kannst du schwarz nicht mehr drucken, obwohl schwarz voll ist. Ne? Das ist
ja, auf jeden Fall gibt es den klaren Verlierer. Ich steige da mal ein, während du suchst. Die Cologne Centurions mit zugelassenen Punkten, weit abgeschlagen, 739 Punkte haben die zugelassen. Der nächste, der folgt, sind die Helvetic mit 612, also mit über 100 Punkten weniger zugelassen. Also das ist eine Differenz, waren sie ja. Total Yards 5732 zugelassen. Rush Yards 2856, knapp 3000 Pass Yards. Total Touchdowns haben sie 102 kassiert. Also, meine Güte, das ist ja. Fehlt mir alles zu.
Ja, also es ist, wobei man dazu auch sagen muss, die eine oder andere Stats, da sehen wir halt auch nicht so allzu gut aus.
Ja.
Aber
wir sehen auch nicht so schlecht aus.
Ja gut, das stimmt.
Nee, aber du hast recht, es gibt einige, da sehen wir tatsächlich nicht gut aus. Aber den Gewinner, den ich da mal küren möchte, und Überraschung, es ist nicht Stuttgart und es ist nicht Wien.
Ja.
Es ist Paris.
Wir haben darüber gesprochen am Anfang der Saison mit Jack Del Rio als quasi Defensive
Mastermind,
der da auch in Paris ordentlich für gesorgt hat, dass der ein bisschen Motivation in der Defense arbeitet. Die haben ja auch ohne Ende gespielt, wobei es war ja sein Sohn, glaube ich, der den Defense-Coordinator gemacht hat.
Ja.
Aber natürlich die beiden Del Rios wahrscheinlich zusammen am Nachmittag dann
nach dem Training Stempel, ne?
Nachgeguckt und die performen halt, sowohl im Passing sind sie Erster, sowohl im Rushing sind sie Erster, im Receiving sind sie Erster. Also da durch die ganze Bank weg.
Und auch in Total Points, ne? 177 Punkte nur kassiert. Also das ist schon, mein lieber Mann, top. Ja. Nur 11 Passing-Touchdowns, nur 21 Touchdowns kassiert, weit Ligaspitze. Danach kommt, jetzt muss ich mal kurz gucken, Nordic Storm hat 26, Stuttgart 27 und die Rheinfire 29. Also da sind wir schon nicht so weit abgeschlagen.
Ja, das geht schon. Ja, aber wie gesagt, das ist ja Paris ganz deutlich, ne, wenn du überlegst, ne, pro Spiel, ne, 207 Yards haben die erlaubt und Stuttgart als Feld mit 270 knapp, 266 Yards pro Spiel erlaubt. Das ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Also es ist ja fast ein Drittel weniger, den Paris zugelassen hat.
Ja.
Wir haben es gesagt, es waren Top-Contender, haben natürlich dann auch Pech gehabt am Ende des Tages. Man muss natürlich auch dementsprechend, auch wenn du ja wenig zulässt an Punkten, muss ja wenigstens ein paar Punkte machen.
Und umgekehrt übrigens auch. Ja, also wenn ich da nämlich hier ganz vorne vermisse in so einer Statistik, wo sie in der Offense ganz weit vorne waren oder mit weit vorne, sind die Madrid Bravos.
Ja.
Denn die haben defensiv nicht so doll, mit 4.000 erlaubten Yards, 400 mehr als wir sie hatten, also 41 Total Touchdowns, das ist fast doppelt so viel wie wir, also muss ich schon sagen, da hat es dann gehabt und da ist es wieder, ne? Defense wins Championships, ja, und die Offense wins the Games. Wenn die Mischung nicht passt, dann kannst du auch nicht ganz weit oben stehen. Beweist es mal wieder.
Ja. Aber was mich so wundert, dass auf 9 und 10 die Ravens, auf 9 stehen die Ravens, die ja auch eine starke Defense gespielt haben, dass die quasi viertletzter sind,
ja,
mit 342 oder 343 Punkten im Yards im Average pro Game abgegeben.
Mhm.
Und wenn man überlegt, was da für Menschen stehen und Monster stehen, die ja auch ordentlich Druck gemacht haben, wundert mich. Die hätte ich da nicht gesehen. Also
haben auch viele Punkte kassiert. Ne? Mit 269 Punkten, die sie insgesamt kassiert haben, sind sie da auch eher in der unteren Hälfte unterwegs. Ne? Also auch erstaunt. Also es ist, vielleicht ist es auch unser Eindruck einfach nur. Vielleicht sind wir nicht so professionell genug, dass wir das in der Saison schon hätten singen. Aber ich meine, die Saison hat es ja auch gezeigt. Ne? Die standen im Halbfinale und hatten eine Bye-Week, also Top-2-Seed. Das war schon, na gut, aber die Statistiken spiegeln manchmal nicht das wider. Es gibt eine Statistik in der Defense, wo Rheinfire top war, und zwar Liga-Primus, und zwar in den Rushing-Touchdowns, erlaubte Rushing-Touchdowns, nur 5 Stück. Also nach uns kommt dann mit 7 die Stuttgart Surge und alle anderen, dann kommt Paris mit 9 und alle anderen sind dann zweistellig. Ne? Also da muss ich sagen, spricht für unsere Red Zone Defense, ne?
Ja, das ist ja auch ein Thema, ne? Red Zone Defense, wenn man sich da guckt, die Efficiency, wie gut man ist, sind wir bei 47,06 und da ist weit abgeschlagen, dahinter kommt dann erst Paris mit 54,17. Also da hat man auch gesehen, das war auch in den Spieltagen mal so. Wenn es dann wirklich mal spannend wurde, ne, also wirklich in der Red Zone, wo es um Punkte geht, da haben wir auch performt. Das ist ja das, was uns auch in der Saison schon gewundert hat. Wie kann es sein, dass wir nach dem Kick-Return oder irgendwie sowas dann, wenn wir anfangen an der 35, meistens war es ja dann leider, wie kann es dann da sein, dass dann ein, zwei Spielzüge gespielt werden und da stehen die Leute in der Red Zone?
Ich weiß es, weil das Feld so klein wird.
Ja.
Je näher du in der Endzone bist, desto weniger Platz hast du, dich zu bewegen.
Du bist weniger variabel, ne? Du kannst nicht so viel machen.
Ja, und du bist näher dran an den Leuten, auch automatisch. Ja, das sind halt keine, da gibt es nicht so viele Open-Field-Tackles, die du machen musst oder kannst, weil da schon der Nächste ist, der dir hilft und das Feld halt nicht so tief ist. Und von daher, da sind wir dann gut. Wenn wir nah dran sind, sind wir gut. Und das war unser Problem. Wir waren oft genug leider weiter weg, als wir eigentlich hätten sein sollen. Das haben wir ja schon gesagt von Anfang an der Saison, dass wenn dann die kurzen Pässe in die Zone kommen, dass wir dann da wirklich Probleme haben. Ne? Und das spiegelt das mit wieder.
Ja, aber das ist wenigstens mal eine Statistik, wo wir ein bisschen performen können, der Defense. Ansonsten sind wir ja, leider nur Mittelfeld.
Ja.
Aber das ist halt auch wieder das, was sich so auch in den letzten Folgen so gezeigt hat, ist von den Stats her sind wir nur diese Saison nur Mittelmaß gewesen. Also wir haben wirklich nur meistens so den 6., 7. Platz, da sind wir ja auch gelandet am Ende des Tages, beziehungsweise war dann der 5. Platz. Na, wie haben wir den da?
Naja. Ja, doch, 5. oder 6.
Muss man uns jetzt überlegen. Muss man gucken,
wie man da. So ein Entscheidungsspiel gab es ja nicht.
Ja, muss man gucken. Wir haben, glaube ich, die besseren Stats gehabt grundsätzlich. Aber ja, das ist halt das Thema. Also da sieht man wirklich, sowohl O-Line als auch D-Line ist nicht dasselbe gewesen wie letztes Jahr oder die letzten 2 Jahre, muss man dazu sagen.
Ja.
Und das spiegelt sich auch ganz, ganz deutlich in den Stats wieder. Und wenn du da wie gesagt, bis auf, du hast es gesagt, den Rushing. Ne, glaube ich, wo es
Rushing Touchdowns
zugelassen. Wenn du nur da quasi punktest, hilft dir halt nicht viel, wenn die anderen
ist schwer, wenn die alle so nur mittelmäßig sind. Ne? Aber gegen wen hätten wir denn das Entscheidungsspiel? Wenn es um 5. und 6. Platz geht, hätten wir gegen die Bravos gespielt. Ja. Die hätten uns auseinandergenommen mit Quickshank und
ich glaube auch. Also es ist gut, dass es das Spiel nicht gibt.
Ja. Das ist schon, sagen wir sind guter 5.
Ja, guter 5. Ja, das stimmt. Nein, also deswegen, das ist wirklich so ein Thema, muss man das nächste Jahr mal ein bisschen ins Auge fassen und dann nochmal schauen, was man sich da
ja, aber wie so gesagt, holt. Also Maß aller Dinge tatsächlich Paris. Aber Paris war noch nicht mal in den Playoffs. Ne? So viel zu Defense Wins Championships. Ne? Also da hat es dann offensiv auch nicht. Du musst auch schon eine Offensive haben, die funktioniert. Aber die hat öfter mal gestottert. Ist halt so.
Nee, das ist es. Du musst einen Punkt mehr machen, als die Gegner werfen oder machen.
Oh, wir brauchen echt einen Phrasenschwein.
Ja, ich sag, für nächstes Jahr fangen wir an. Ja, ab dem 1.1. quasi.
Sammeln wir schön für die
Zebra-Kids. Ja. Man muss hier noch so einen Sound reinmachen mit so ein
Geting
oder
so eine Kasse.
Ja.
Eine Kasse. Ja, finde ich. So ein Ding finde ich. Einzelstatistiken aus der Defense. Hast du da was anzubieten?
Ja, natürlich.
Wo sind wir denn da?
Natürlich.
Total Tackles finde ich ziemlich geile Statistik. Total Tackles auf der Nummer 1, also ich sag das mal kurz, ist der Herr Wendland von den Wroclaw Panthers.
Der AJ. Der hat aber auch die letzten Jahre, immer war er da oben drin. Ja, ich glaube sogar, er ist jetzt auch zweimal oder dreimal schon Erster geworden. Also das ist echt ein Tier. Also da wirklich Respekt für ihn. Eine Maschine als Linebacker, den er da bei den Panthers aussortiert. 144 Tackles.
Wahnsinn, ne?
Das ist schon geil. 74 Solo-Tackles ist natürlich auch, ne? Das ist ja immer das Thema mit halben Punkten, ganz Punkten, ist wer dran, ist nicht
das
dran.
Das sind so quasi auch mit Open-Field-Tackles, also der Running Back läuft frei auf dich zu oder er sackt einfach den Quarterback ganz alleine, weil er da durchkommt. Also das ist schon, krass.
Ja, vor allem schön ist auch, ne? Also er hat ja schon 74 Solo-Tackles und ist damit knapp vor dem Borkovic von den Androners.
Ja.
Aber dann die Assisted-Tackles, ne? Da ist er halt mit 70 gegenüber den 59. Da hat er schon, also er ist immer dran mit den Fingern. Ne?
Ja, und
also,
auch Tackles for Loss ist er auch oben mit 7. Also da teilt er sich den Platz mit dem Borkovic und dem Herrn Dreiendahl von den Nordic Storm. Aber 7 Tackles for Loss ist natürlich auch schon und kein Sack.
Ja, wobei Tackles for Loss, die sind zwar nicht so wert, das ist Kyle Kitchens mit 18, ist Tackle for Loss Leader. Und,
ach, guck mal, den habe ich hier gar nicht auf
der Liste drauf,
weil er bei den anderen Statistiken
genau, nicht so weil er nämlich nur 43 total Tackles hat.
Ja, deswegen
habe ich hier nicht deswegen drauf. Ist ich habe nur
Top 20 hier.
Ja. Oh. Ne, aber 18 Tackle for Loss, Kyle Kitchens und Sack Leader haben wir auch gesagt, Kyle Kitchens mit 12 Sacks.
Muss dir mal vorstellen,
12 Sacks. Ist auch geil, ne? Sack, ja, das, die der gemacht hat, 88,5 Yards für Sacks. Ne, danach kommt noch der Parkinson mit 83, dann kommt erstmal lange nix und mit 57 kommt dann der Danik von den Lions mit 57 weit abgeschlagen. Aber es ist so, Kyle Kitchens,
das war der Einzige. Der ist nicht gegen uns nicht in Erscheinung getreten.
Das hat uns ja auch gewundert, weil beim Spiel davor hat er ja, ich glaube gegen Berlin war das.
Ja, der hat da rasiert.
Das Spiel alleine quasi gemacht. Und jetzt hast du das Thema, ne? Kyle Kitchens, wie gesagt, nicht umsonst da oben auch die letzten Jahre performt, ohne Ende.
Und hier jetzt die Bonusfrage. Wo spielt denn der nächstes Jahr?
Ja.
Ja, da werden einige die Angel auswerfen und mal gucken, was noch im Geldsäckelchen übrig ist im Cap-Space um den Herrn Kitchens, weil ich glaube nicht, dass der so mit so einer Saison aufhören möchte. Der wird mit Sicherheit noch mal spielen wollen.
Er wird auch nicht bei Hamburg bleiben, da in dem 4-Mann-Team da in der ELF.
Da Hamburg wird es nächstes Jahr nicht geben. Also, ja. Oder die ELF oder. Ne, also. nicht so lange dieser Owner da drin ist. Also ja. Das wird nicht funktionieren. Und die gibt er auch nicht her, glaube ich nicht. Ja, wo tauchen wir denn auf? Ganz oben mit dabei, wenn wir eben schon bei den Total Tackles waren, Marius Kenzie.
Ja, als Fünfter.
101.
Genau, er war ja nicht umsonst dann auch in einem MVP-Bereich drin.
Ja.
Auch letzte Saison ja schon stark performt, jetzt wieder. Also auch da wieder einen Namen, den man auf jeden Fall im Kopf behalten muss.
Auf jeden Fall super. Ne? Auch mit Solo-Tackles 49, Assistant-Tackles 52. Das lässt sich alles sehr gut lesen. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ja, wer kommt noch bei uns? Als nächster Tony Anderson. Lieber Josh, Tony Anderson mit 88 Total Tackles.
Ja, aber er hat muss man dazu sagen, sehr viele Assistant.
Nein,
er steht da auch gut drin. Ist jetzt nicht so, er hat auch 5 Stops, 4 Stops im dritten. Tackle for Loss, Yards sind jetzt nicht so viele.
Ja, du hast ja natürlich nicht Tackles for Loss, wenn du da hinten drin stehst als Safety oder ne, da hast du natürlich keine Tackles for Loss, sondern da bist du ja hinten dafür zuständig, dass du die aufhältst, wenn sie auf dich zulaufen. Aber bist ja selten über die O-Line. Ja.
Und danach kommt dann Omari, ne?
Ja.
Omari auch als Free Safety, der dann ordentlich getackelt mit 78 Tackles, also auch da, wir haben es ja immer angesprochen, also Omari Williams, wenn es knapp wurde und hinten wirklich einer durchgelaufen ist, er hat immer den Tackle gesetzt, er war auch meistens dran.
Ja.
Von daher,
Respekt. Und auch alle drei mit einem Forced Fumble jeweils, also auch das spricht für die Tackling-Maschine. Aber ja, ansonsten, wen haben wir da noch? Jetzt hast du das schon erwähnt, Kyle Kitchens, da hätte ich jetzt noch nachgefragt, weil der bei mir nämlich gar nicht auftaucht, weil ich hier natürlich sortiert habe nach Total Tackles. Ja, wen haben wir noch als Leader? Sack Yards, wie viel war das? War auch der Kyle Kitchens gewesen mit
genau,
seinen 80, aber 88.
88,5 ist Kyle Kitchens.
Krass.
Das ist, also da muss man auch sagen, bei den Sacks dauert es recht lange, bis man einen findet von uns.
Das da ist, haben wir auch nicht viel gehabt.
Da ist Fry Mosquera ist da, der
auf und der hat nicht Platz, die ganze Saison gespielt.
Platz 20 hat nur 7 Spiele gespielt. Von daher ja, hätte mehr können. Und dann kommt kurz danach Hugo Klages.
Ah.
Also auch da wird es dann ein paar bekannte Namen geben, aber halt nicht oben.
Hast du Forced Fumbles? Kannst du das da gucken?
Forced Fumbles.
FF. Ganz hinten. Also ich habe das ganz hinten.
Ja. Forced Fumbles.
Ist da irgendeine raussticht?
Nicht viel ein. Also es sind 3 bei Berlin.
Ja, gut. Okay.
Bei uns auf Platz 6 Destiny.
Ja.
6. Platz, aber auch 2 Forced Fumbles. Das haben gefühlt die ganze erste Seite hat 2 Forced Fumbles.
Ja, also da muss man ja auch Destiny sagen, das ist ja auch drin. Geil, dass wir eben nicht einen haben, der da heraussticht, sondern die sind halt alle recht gut gewesen. Ne? Also wie gesagt, Louis Druck Fiedler auf den Quarterback war immer da.
Also das ist da, wir haben es ja gesagt, ne? Also Destiny hat es ja auch gesagt, er hat Bock zu spielen, er hat auch gezeigt, dass er spielen kann, hat er ja auch temporär verletzt gehabt.
Ich hoffe auch, dass der wiederkommt. Ne?
Hat er auch nur 8 Spiele gemacht anstatt 12, also da waren 4 Spiele. Spiele, wo er hätte punkten können, dann wäre da auch da oben drin gewesen. Was heißt da oben drin? Ne? Der eine Forced Fumble mehr als.
Ja, auch da hatten wir Verletzungspech. Ne? Er hat sich mal verletzt, dann der Mosquera hat sich dann, ist dann Saisonausfall gehabt. Ne? Also es zieht sich ja auch durchaus alle Bereiche, jetzt außer der Quarterback-Situation. Wobei sich auch da der unser Backup-Quarterback ja nun auch verletzt hat in den letzten 3 Spielen. Ja, ne? Oder 2.
2 Spiele.
Ja. Ja, zieht sich so durch, ne? Ja, das war die Defense. Oder hast du noch was Herausragendes aus der Defense?
Ja, Turnovers, ne?
Kann man
nochmal gucken.
Turnovers
also
ist wichtig.
Gewonnene Interception hat Search mit, beziehungsweise ich muss nochmal sortieren, 21 Prag Lions, das ist interessant. Danach die Search mit 20. Das ist natürlich auch, aber das Rating ist ja das Schöne. Stuttgart natürlich auf der 1 danach, die Lions. Und da sind wir auf Platz 4. Also auch da das Turnover-Rating, das ist schon mal nicht schlecht.
Lässt sich lesen. Ne?
Natürlich ganz hinten unsere Freunde aus Köln, ne, die da eine Interception gefangen haben, aber 21 geworfen haben.
Alter Schwede.
Ist natürlich jetzt nicht danach. Wir müssen das Mercenaries, Enthroners, Hamburg Sea Devils, Berlin. Also die auch weit abgeschlagen. Also die Panthers sind so das erste Schlusslicht mit negativen Rating. Und dann die mit minus 1. Ne? Und dann der nächste ist Berlin mit minus 10. Geht runter bis minus 21 bei den Centurions. Also, nee. Das ist auch nichts. Also,
nee, das ist nichts.
Muss man so sagen, das war nichts.
Ja. Ja, Pech.
Pech. Einfach nur Pech.
Ja, und komm, wir gehen zum Kicking.
Gehen wir zum Kicking.
So.
So. Da ist nämlich das schöne Kicking. Ja, 100% Field Goal Quote haben wir da. Nicht bei uns. Bei den Ravens. Aber, muss man dazu sagen, die haben auch nur 3 versucht.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen die Attempts dazu.
Ja, das ist wirklich, also 3 Attempts ist ja nichts.
Ja, ich wollte sagen, das hat er doch wirklich 3 gehabt, ne?
Ja, nur 3 Field Goals geschossen. Gut, die
haben auch bei den PATs haben sie nur 5 von 7, bist du wieder bei einer 71er-Quote, ne? 71,43. Also, wenn ich, ja, gut, 3 von 3 kann ich auch.
Ja. Nee, aber das, wenn wir mal gucken, fangen wir mit den PATs an, das ist ja ein bisschen einfacher, weil die ja immer meistens an derselben Stelle sind.
Ja.
Wir haben es angesprochen, PATs normalerweise müsste man 100% haben, weil das ist immer das Ähnliche, wie gesagt, in der NFL bist du raus, wenn du ein PAT verkickst.
Ja.
Und jetzt muss man gucken, die beste PAT-Percentage, auch mit 54 Attempts, also auch nicht wenig, die Raiders Tirol mit gerade mal 92,5%, was super ist. Ne? Also muss man sagen, was super ist. Danach kommen die Sea Devils bei 25 Attempts und dann geht's rapide runter.
Ja.
Die Lions mit 82, Madrid mit 80, die Search mit 80, Panthers mit 80, Paris und das nicht so schön ist, verletzungsbedingt immer auch, muss man dazu sagen. Hm. Wir kommen halt erst auf der 6. Stelle mit gerade mal 73% getroffenen PATs.
Ja, jetzt muss man aber gucken. Ich habe mir das mal hier dezidiert angeguckt. Und zwar, wir hatten ja nun mal 3. Wir hatten den Sebastian, wir hatten den Leon und wir hatten den lieben Herrn Haji. Sebastian hat 90% von den PATs gemacht, nämlich 9 von 10 tatsächlich. Dann hat der liebe Haji 65% und der Leon hat 71%, der hat 5 von 7. Also für 2 nicht etatmäßige Kicker.
Ja, dafür ist es
und super. Und der etatmäßige macht 90%.
Ja, ich denke auch, wenn Sebastian wirklich fit gewesen wäre über die Saison weg, dann wäre wirklich das Thema, dann wären wir auch da oben.
Ja.
Jetzt war natürlich auch öfter mal das Thema, also kommen wir gleich im Field-Goal noch dazu, wenn du halt keinen etatmäßigen Kicker hast, dann musst du halt irgendwie improvisieren. Nordic hat es ja vorgemacht, dann spielst du halt recht häufig den 4. aus und das dann dementsprechend hast du wenige Attempts. Warum München da so wenig hat, verstehe ich halt auch nicht, aber
muss man
nochmal schauen.
Ja, was auch heraussticht, habe ich mal geguckt jetzt von der Länge der Field Goals her, über 50 Yards, da hat es am meisten versucht der Herr Rimmler und zwar 6 Mal, hat aber nur 2 getroffen von den Ü50. Ja, aber das haben wir ja schon gesagt, ansonsten hat er eine Quote gehabt von 59,09. Das ist nicht viel für den lieben Herrn Rimmler, für Mr. 100% eigentlich, ne?
Das ist es. Also ich hatte ja gesagt, ne, nach dem Breakfast Gate in Kopenhagen war der Wurm drin bei ihm. Also zwischendurch lief da gar nichts.
Ja.
Was ich noch bei den PATs, bei den Attempts Stuttgart vor den Bravos mit 67-63, also da merkt man auch, ne, viele Touchdowns gemacht, dementsprechend viele PATs. Und da sind wir dann auch nur Mittelmaß, aber mit 45 auch immer noch alles in Ordnung. Blocked Field Goals, ne, das ist ja auch so ein Thema, da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Haben wir 3 Stück, da sind wir Nummer 2 hinter den Galaxy.
Und mit 4, ne?
Genau, das ist das Thema. Wir haben drüber gesprochen, es war halt auch 1-2, einfach weil die Special Teams Defense da nicht funktioniert hat, die Abstimmung und du hast gesagt beim letzten Mal auch schon, Haji, die ersten Kicks waren ein bisschen flach.
Naja.
Dann passiert sowas, weil es gibt halt auch Teams, die haben, wie die Vienna Vikings oder die Munich Ravens, die haben kein Blocked Field Goal gemacht.
Ja.
Ja, und das ist halt, gut, das sind jetzt 3 Stück. Das sind am Ende des Tages 9 Punkte. Könnten aber auch spielentscheidend sein, ne? Aber, ne, siehe Frankfurt gegen Paris, das Spiel, was im Field Goal entschieden wurde. Hättest du den geblockt, dann sähe es anders aus. Dann wäre Paris dann auch in die Playoffs gekommen, ne? Da muss man dazu sagen.
Das stimmt, das kommt auch noch dazu, ja. Ja, krass. Ja, ansonsten sind wir beim Kicking, müssen wir uns echt rausnehmen. Also wer eine super Quote hat, ist der Gills von den Enthroners. Hat eine 81er Quote jetzt von den Field Goals. Das ist nicht schlecht. Und der schlechteste, wenn ich mal von der Quote ausgehe, ist Berlin Thunder, der Herr Schauerte.
53,8%.
Hat das nun gar nichts, ne?
Ja. Aber interessanterweise, wie gesagt, direkt danach kommt Ryan Rimmler, ne, mit seinen 59%. Also.
Ja, und Leon Höltger, 100% Field Goal Quote, ja? 1 gekickt, 1 getroffen.
Ja, das ist
zwischen 20 und 29 Yards. Ja. Okay, ja, aber immerhin über 100%. Das habe ich hier unter den Top 20 Kickern. Ist keiner mit 100%. Leon, alles Jutta.
Ja.
Was gibt das, einen goldenen Schuh?
Ja, aber es ist, wie gesagt, keine Rekorde. Ryan Imler mit 57 Nein. Yards als Longest.
Keine.
Also es hat keiner die 60, 61 geknackt, die oder die 60 geknackt, die Grenze aktuell ist.
Grundsätzlich wirklich wenig Kicking und wirklich schlechte Qualität beim Kicken. Das muss man ja leider so sagen. Hashtag ist so.
Ja. Kommen wir zum Punting.
Oh, Punting habe ich gar nicht.
Hast du gar nicht drauf.
Punting, langweilig.
Da sind wir übrigens auf Platz 1. Es wird graded nach der...
Nicht in der Anzahl, oder?
Nee, nicht in der Anzahl, sondern es wird zusammengezogen mit der Länge. Mhm. Und da sind wir bei 50 plus Punting Yards.
Im Schnitt, oder was?
Ne, also 11 Stück haben wir da gemacht. Der längste war 77 Yard, den der Herr Eisenhut da rausgehauen hat. Das ist schon eine Ansage. Also, er hat über 50 Yards. Inside 20 ist auch so eine schöne Ansage. Ne? Also, er sollte ja idealerweise in den 20 Yards
beim Gegner liegen. Da sollte er irgendwo runterkommen.
Hat er 18 Bälle hingebracht und der nächste ist erst
den Power Schöne dabei.
Robert Öld von Frankfurt mit 14. Der hat einen, glaube ich, auch auf ein Yard gelegt.
Ja, der hat auch ein Träumchen. Wie dass sie dann in den 20 Yards irgendwo dann ins Austrudeln, ne? Das ist ja auch völlig richtig so. Genau so sollen die ja eigentlich gekickt werden, dass da keine Möglichkeit gibt zum Return. Das fand ich gut. Schöne Statistik.
Das Witzige ist, der Average im Punting, wenn man danach sortiert, der längste Average hat Reed Sinnett. Er hat einmal einen Punt gemacht.
Der hat einmal getreten
und hat einen Punt gemacht für 56 Yards. Und das ist ja dementsprechend der längste Punt-Average, den es gibt. Ähnlich sehr interessant geil. Ist, dass auf Platz 5 ist der Henderson. Der hat auch einmal für 45 Yards gemacht. Und dann kommt der etatmäßig erste.
Warum Panther? Allein wie riskant das ist. Ne? Ja, ja. Also dann musst du dir einmal ins Knie springen oder einmal ins Bein springen, dann drehst dich da durch. Und dann bist du da als Quarterback weg. Also wer macht denn sowas?
Ja. Aber der erste etatmäßige Panther ist natürlich Eisenhut mit 47,79 Yards.
Also ein guter.
Average ist schon eine Ansage. Es ist nun mal so, wir haben auf der Kicking oder auf den ganzen Fußspezialisten, also sowohl Kicking als auch Punting, haben wir ein starkes Team, starke Backups. Also auch da... Ja, muss man sagen, gerne wieder halten.
Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Das ist richtig.
Ja.
So, ich habe es letztes Mal schon gesagt. Der Strength of Schedule. Den habe ich mir mal angeguckt, beziehungsweise den Strength of Schedule. Jetzt mal nach der Saison, der wird ja immer wieder neu berechnet.
Ja.
Und der Strength of Schedule, da muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, den leichtesten Spielplan hatten, Trommelwirbel, die Nordic Storm. Mit einem Wert von 0,347 hatten sie den leichtesten Spielplan. Den schwersten Helvetic, dann Hamburg, dann die Entroners, dann Galaxy und dann Rheinfire. Also wir hatten von den Playoff-Teams den schwersten Spielplan.
Ja, wir haben es ja gesagt.
Wir hatten sogar einen schwereren Spielplan als die Cologne Centurions. Ja, ne, also wir hatten 0,556 war bei uns der Wert. Und wie gesagt, die Nordic Storm mit 0,347.
Das ist halt auch.
Das ist wirklich schwach.
Ja.
Aber die hatten auch halt in der regulären Saison, wenn du guckst, hatten sie eigentlich nur uns als passabel.
Ja, wie gesagt, und Frankfurt, die dann hinten raus erst stark geworden sind,
ja,
waren zu dem Zeitpunkt ja auch noch so ein bisschen am Taumeln.
Ist jetzt, wenn du siehst, Strength of Schedule, ne, Frankfurt hat die ganze Saison ein paar wirklich nicht gute Spiele hingelegt und sind dementsprechend auch schlechter geratet. Aber da sind, genau, also die hatten Frankfurt und die hatten Rheinfire als passable Gegner und der Rest war Kanonenfutter für das Team.
Was schön ist, Strength of Victory. Ne, also es ist ja auch die Statistik, ne, gegen wie starke Gegner man gewonnen hat, sind wir auf Platz 1 vor den Vienna Vikings. Also wir haben 0,479 und die Vienna Vikings 0,455.
Ja.
Und dann kommt Galaxy. Ne, also da sieht man auch Galaxy mit dem Sieg gegen die Nordic Storm, die sie sich eingefahren haben. Das sind alles so Geschichten. Natürlich ganz unten 0% Köln, Hamburg, Köln und die Schweizer mit 0 Punkten.
Na gut, wer kein Spiel gewinnt,
dann, ne, dann Berlin mit 0,028. Ja, die gewonnenen Spiele gegen die waren halt, die haben gegen die Kölner gespielt, glaube ich auch. Ne? Das war das.
Die haben zweimal gegen Köln gespielt, ja.
Also auch die beiden Siege kannst du quasi vergessen.
Ja, ja, und hast Nordic mit 0,3. Ja, siehst du auch wieder, gegen wen sie da gewonnen haben. Ne?
Es ist das Thema gewesen, wir haben darüber gesprochen, Nordic Storm mit dem einfachsten Spielplan, mit dem stärksten Gegner, und das waren wir. Von daher, ja, Strength of Victory, Strength of Schedule, bin ich mal gespannt, wie man das berechnet, wenn es nächstes Jahr dann heißt EFA.
Da werden die Karten neu gemischt.
Wieder eine Berechnung, ob sie überhaupt dann quasi man die ELF-Stats nimmt. Aber dann, wenn man nur die 11 Mannschaften, Franchises nimmt und dann nimmt man noch den 12., wenn München dann endlich reinkommt.
Ja.
Da soll ja vielleicht auch im Oktober was announced werden, habe ich munkeln hören. Dann kannst du da gucken, weil dann kriegst du nicht mal so ein Strength of Schedule von 0,3 hin, weil dann ist wirklich recht ausgeglichen.
Wird knackig, der Spielplan.
Ja, also da ist dann knackig. Alle ähnlich, Strength of Schedule, Strength of Victory, das sind alles Themen, ja, stark.
Ja, muss ich auch sagen, wir hatten einen starken Spielplan und haben uns dafür ganz gut geschlagen. Also wir hatten ja mit diversen Problemen zu tun. Was habe ich? Habe ich beim letzten Mal eigentlich schon den All-Time-Tabelle angesprochen?
Hast du einmal kurz gemacht? Die ELF
All-Time-Tabelle, ja. Wo wir auf Platz 2 sind hinter Wien.
Ja. Ja. Hast du gesagt? Erwähnt.
Ja gut. Dann tue ich die wieder weg. Ja, und ach so, wir haben auch einen Record per Opponent. Also gegen wen haben wir gespielt und gegen wen stehen wir bis jetzt am besten da?
Ja.
Wir haben 6-mal gespielt gegen Cologne Centurions und haben 6-mal gewonnen gegen die Cologne Centurions. Aber das ist nicht der Platz 1. Denn wir haben 7-mal gespielt gegen die Frankfurt Galaxy und haben 7-mal gewonnen gegen die Frankfurt Galaxy. Also wir haben gegen jedes Team eigentlich ein Winning Record, bis auf die Leipzig Kings, da haben wir 1 gewonnen, 1 verloren. Gegen die Raiders Tirol, 1 gewonnen und 1 verloren. Gegen die Nordic Storm, 3 gespielt, 1 gewonnen und 2 verloren. Diese Saison, wir erinnern uns. Und das tut besonders weh, das können wir jetzt nicht mehr aufhören. 2 Spiele gegen die Barcelona Dragons und 2 verloren.
Ja.
Ah, der Stachel sitzt tief. Der Drachenstachel.
Ja, das ist wirklich eine andere. Ich habe noch hier so ein paar andere Rekorde jetzt, die Single-Game-Records aus diesem Jahr. Das AJ Wendland, Solo-Tackles in einem Spiel, 15.
Ah.
Das ist halt auch eine Ansage. Tackles for Loss, Solo, ist auch Kyle Kitchens mit 8 in diesem Jahr. Gut, Lasse Engel, Stuttgart Search mit 2 Interception, ist jetzt überschaubar, ist jetzt nichts, was so. Ja. Der Herr Haselwanter von den Raiders, 5 Rushing Touchdowns in einem Spiel. Receiving Touchdowns, wer ist denn da?
Ah, wer ist das denn?
Was ist das denn hier? Hanna Kofi, 6 Stück. Aha.
Sehr gut.
Ja, wie gesagt, Passing Yards haben wir gesagt. Jadrian Clark mit 519, Season Meister, was das angeht. So, und jetzt kommt es nämlich: Passing Touchdowns. Wer steht denn auf 1? Ist zwar tight, also es gibt noch einen anderen, aber mit den 8 Passing Touchdowns in einem Spiel ist Chad Jeffries.
Ja. Ist ja klar. Ne?
Das ist
6 auf dem Kofi.
Ja, ne? Also das ist das Schöne, da sind wir drin. Longest Kickoff Return. Devin Burrell von den Rockford Panthers mit 100.
Ja, oder einmal durchgelaufen. Okay.
Ja, also das sind auch so die Season-Records aus diesem Jahr.
Also ich habe auch eine schöne Statistik nur für die Rheinfire. Passing Yards, jetzt All-Time, ne? Also All-Time Passing Yards, wer führt? Klar, ist Jadrian, hat aber auch 3 Saisons gehabt und hat für uns 9.300 Yards gepasst. Auf Platz 2 ist Chad Jeffries mit 2.612 Yards in einer Saison. Ja, also auch Respekt, wenn du das mal 3 nimmst, dann bist du schon nah dran an den 9.000. Touchdowns hat er 28 geworfen und Jadrian 124. Aber wir kommen mal zur Completion Percentage auch. Da hatte Jadrian bei uns über 3 Jahre hinweg 66,3% und der liebe Chad 65,8. Also 0,5%, das ist nix. Ne?
Ja.
Average Yardage 9,7 zu 8,0. Yards per Game 266 für den Jadrian und 200 für den Chad.
Ja gut, aber das war jetzt auch das Thema, jetzt dieses Jahr natürlich wieder, wieder ordentlich Zeit, Punkte, ne? Gesammelt. Ne? Das ist das Thema. Ich habe auch noch so was Schönes, Win-Rating von den Headcoaches. Da ist übrigens Richard Kent mit 70% über John Shoup mit 68%.
Aha.
Klar, John Shoup ein paar mehr Wins als Head Coach, ja, genau, okay. Weil Richard Kent natürlich da ist. Aber wenn man dann guckt, Jim Thomas Hula mit 36-8 mit einer 81,8% Winrate. Das stark wird nur getoppt noch von Jordan Newman bei den Stuttgart Search mit 83,7% und Number One. Chris Kelleher von den Wiener Vikings mit 88,9%. Also das ist schon eine Ansage. 48 Siege bei 6 Niederlagen. Puh, ist schon eine Geschichte. Und die schlechtesten, die gerade aktuell drin sind, Markus Herford mit 0% bei 0-5.
Sowas.
José Schmidt bei Berlin mit 0-4 und Ramon Lennart bei Colossal mit 0-12. Ja, das ist halt einfach nichts, ne?
Nee.
Fitzgerald bei den Mercenaries mit 0-6. Ist halt gar nichts, ne?
Hier bei den Passing, ne? Nochmal zu den Quarterbacks. Zwei Zahlen noch, die äußerst interessant sind. Interceptions hat Jadrian in 3 Saisons 24 geworfen. Macht pro Saison durch 3. Du bist hier der Fachmann. 8. So, Chad hat 4 geworfen in einer Saison.
Wir haben es halt auch gesagt, ne? Also auch bei den Stats, die wir uns in der letzten Folge angeguckt haben mit der Offense-Line oder mit der Offense, das ist das Thema. Also Chad Jeffries hat weniger Interceptions und auch Sex. Klar, weniger Attempts gehabt, aber trotzdem, wenn man es hochrechnet mit derselben Anzahl, wäre er trotzdem besser als Jadrian. Also das heißt jetzt nicht, ne, wieder alle Hater, die da sind, der ist kein Schlechter.
Ja.
Der hat halt einfach nur für diese Saison die falschen Leute vor sich, was heißt die falschen Leute, ne, die schwächere O-Line gehabt als die Jahre davor. Hätte er die O-Line gehabt der letzten 2 Jahre, dann wäre er auch da.
Sex, Jadrian, ja. Clark. 42 Mal gesackt in 3 Spieltagen, in 3 Saisons.
Ja.
Und der Chat 23 in einer.
Ja. Das ist schon eine Ansage, wenn du überlegst.
Auch eine Zahl, ne?
Es sind 14 Sacks pro Season gewesen bei Jadrian und du kriegst jetzt halt wirklich so viel in einer Season schon rein.
Ja.
Es spricht halt nicht für die O-Line. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche. Das war nicht so das Jahr der O-Line und auch nicht das Jahr der D-Line. Also da kann man leider sagen, was man will. Es war der Wurm drin, wir haben es auch angesprochen, die ganzen Verletzungen, ist halt eine gesagt, dass das Einspielen mit einem ganz neuen Team, du bist nicht eingespielt, die letzten Jahre haben wir immer absolut mit einem ähnlichen Team gespielt und da kann man ganz klar sagen, es lag nicht an Chad Jeffries.
Nein.
Das ist wirklich eine Geschichte, also alle Hater,
sehr
dir sagen.
Kommt er denn wieder?
Ja, da kommen wir ja schon zu den Aussichten, was so alles noch passiert ist und was demnächst ist.
Ah, nee, da kommen wir gleich zu. Ich habe noch ein paar
Funfacts. Oh, du hast doch, komm, jetzt.
Ich habe noch ein paar Funfacts. Ich muss da noch mal durchgehen. Ja. Rekordzahlen haben wir schon gesprochen über Reed Sinnott und den Creekshank. Es gibt eine Sache, DJ Irons von den Wroclaw, die hatten wir schon angesprochen beim Rushing. Und er ist der erste Quarterback der ELF-Geschichte, der in einer Saison über 1.000 Laufyards erreichte. mehr als einige Running Backs,
yeah, ne?
Mehr als einige etatmäßige Running Backs. Das war schon nicht schlecht. Pariser Defense, Maßstab aller Dinge, die ließen pro Spiel nur 14,75 Punkte zu. Ja. Dass du dann nicht in die Playoff kommst, ist echt, ne? Guck mal, 14,75, da sind wieder diese 17 Punkte.
Aber es spricht gegen die O-Line, ne? Das ist das Thema. Die ganze Offense.
Spricht gegen die Offense an sich als Gesamtdingen, ne? Wir haben das niedrigste Ergebnis in der ELF-Geschichte gesehen diese Saison. Und zwar war es Spieltag 2, als Paris Stuttgart mit 6-0 geschlagen hat.
Ich wollte sagen, das war doch recht früh schon.
Das war ganz früh und es gab nie ein niedrigeres. In einem Spiel der Cologne Centurions hat der Kicker 3 Extra-Points in Folge verschossen. Die amerikanischen Kommentatoren, this is kicking like in Madden Level 1. Das war schon Flaggen. Munich Ravens in einem Spiel 150 Yards Strafe. Ja. Aber auch das haben wir schon angesprochen, ne?
Ja, das haben wir gar nicht. Muss mal gucken.
Kommentatoren dazu übrigens, ein paar Originalkommentatoren. Da werden mehr Flaggen geworfen als auf dem Oktoberfest die Maßkrüge. Ja, also das war schon stark. Noch eins, Rheinfire besiegt Wien in Woche 6 in Wien. Du warst da.
Ja.
Das war die erste reguläre Saisonniederlage von Wien seit 2022. Ja. Das war auch schon krass. Ja,
ja, das haben auch noch der zweithöchste Sieg dieses Jahr gehabt. Die 88-7 der Search gegen die Centurions. Wird nur noch getoppt von den 90-0 der Ravens in Barcelona von letztem Jahr.
Von letztem Jahr, ja.
Gut. Aber ja, und dann hast du noch 77-0 auf Platz 4 der Pariser gegen die Mercenaries und die 74-7 der Pariser gegen Centurions. Also das sind alles so Geschichten. Dann, ja gut, es zieht sich weiter. Immer wenn Köln dabei ist, Frankfurt gegen Köln. Das ist aus diesem Jahr die höchsten Punkte. Und wir kommen dann auf dem 10. Platz, kommen wir dann auf in der 10. Reihenfolge das Spiel gegen Berlin Thunder mit 69-7. Also ist auch gelistet in den Spielen mit den meisten Punkten.
Ja. Ja. Ja, es war keine langweilige Saison, sagen wir mal so. Ne? So eine wollten wir ja eigentlich haben, dass es ein bisschen spannender wird. Einige Kuriositäten dabei, wieder einige Rekorde, die gebrochen wurden, neu aufgestellt wurden. Dinge, die es noch nie gab. Es bleibt spannend. Und ich habe heute noch mit einem Kollegen gesprochen auf der Arbeit. Der sagt, hör mal, was passiert denn da jetzt nächstes Jahr? Ja. Erstmal weiß ich, was nächstes Jahr passiert. Nächstes Jahr trinken wir auch Dr. Pepper, so wie jetzt.
So.
Nehmen wir Cherry oder nehmen wir normal?
Nee, komm, lass uns die letzte Cherry nehmen.
Die letzte Cherry. Die letzte von unserer geschenkten Palette. Ist ja gar kein gesponsertes. Ah, herrlich.
Aber nicht in der Halloween Edition.
Ah, dann wird es Zeit, dass sie wegkommt. Ja, Halloween, ich habe die gesehen, die mit Kirschen, da ist ein Totenkopf drauf. Ne? Ja. Und da sind die Kirschen sind die Augen vom Totenkopf. Ja, sehen geil aus.
Ich habe übrigens auf der Arbeit, der Markus hat mir eine Dose Dr. Pepper mitgebracht.
Ja.
Hat er gesagt, nee, ich höre ja immer. Und ich habe das gesehen. Er hatte auch die Halloween-Special. Hier, kriegst du.
Ich bin letztens mit einer Dr. Pepper-Dose hier auf den Trainingsplatz gekommen, hier von der Flag Football, und haben sich zwei, drei angewidert weggedreht.
Ach Gott.
Und dann kann ich überhaupt nicht, aber hier schmeckt. Ich sage, komm, Leute, wenn ihr eine überhaupt bringt, mit.
Ich hab's dann auch auf der Arbeit probieren lassen. Ja, kam nicht so gut an. Aber ist gut für mich, dann kann ich mehr davon kaufen, bei uns im Kühlschrank stellen. Das wird
nimmt keiner weg, ne?
Klaut mir keiner.
Sehr gut.
Aber als ich gesagt habe, ne, mit Fireball und ne, kann man ja mischen, da waren sie wieder interessiert. Ne? Ja,
kaum Alkohol dabei, ne?
Furchtbar.
Alter,
sowas.
Schwede. Ja. Well, letztes Wochenende war ihr doch Herbstfest bei unserer Schule. Na, werden wir nächstes Jahr mal Dr. Pepper hinstellen, mal gucken, was passiert.
Ja, das ist eine gute Geschichte.
So.
Ja,
Rumors, was passiert, wer bleibt, wer geht? Chad Jeffries.
Ja, das ist leider das Thema, was so aussieht, als wenn es passieren würde. Er hatte bei Instagram schon was gepostet und iCord darunter kommentiert, ne, danke für deine Zeit. Ja, es bahnt sich so an, als wenn es ein Abschied war. Ich hatte natürlich gehofft, dass man ihn behält für nächstes Jahr. Vielleicht muss man gucken, ne? Vielleicht auch, weil die Vertragswesen noch nicht klar ist, wie es nächstes Jahr aussieht, dass er jetzt erstmal sagt, okay, muss schauen. Natürlich, ich würde ihm mal eine Saison gönnen, wo wir nicht so ein bisschen Pech oder, ne, hast du wahrscheinlich seine Finger.
Ja,
hast
eine stabile Saison, wo das Umfeld stimmt, weißt du, wo du einen Offensive Coordinator von Anfang an hast, wo du einen Head Coach von Anfang an hast, wo sich die O-Line nicht direkt verletzt, und es wäre echt zu wünschen, es wäre wirklich zu wünschen. Ja,
deswegen, also ich finde es schade, ich hätte ihn gerne weiter behalten. Wie gesagt, es sieht nach Abschied aus.
Aber ja, es riecht danach.
Ne? Muss man schauen. Oder es haben vielleicht auch schon die Owner gesagt, nee, wir planen nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mit dir.
Kann auch sein.
Das wissen wir ja nicht. Aber das ist so, wie gesagt, gib dem Jungen ein vernünftiges Team davor weg, und dann kann er auch zeigen. Du hast es gerade gesagt, die Stats, die sprechen eigentlich für ihn. Und warum willst du ihn abgeben? Wir hatten drüber gesprochen. Klar ist das Salary Cap eine Geschichte. Er hat natürlich mit Familie und den Kindern, das ist ein teures Pflaster. Nimmst lieber einen Jungen, am besten Single oder was, der sich dann da, der nicht viel kostet, ne? Der sich dann vielleicht irgendwas anderes einfängt. Genau, der sich vielleicht anderes einfängt. Muss man schauen, wie es ausschaut. Wie sagt der Post von ihm, der ist so ein, ist, es klingt so ein bisschen, als wenn er weg ist.
Ja. Leider, leider. Aber es ist noch nicht die letzte Messe gelesen. Also wir warten mal ab, was passiert. Wir machen keinen Hehl drum. Wir hätten ihn gerne noch eine Saison, weil es wirklich ein stabiler Quarterback ist, der, glaube ich, auch mit seiner Erfahrung punkten kann, der auch junge Leute mitziehen kann und da eine Menge mitgeben kann. Wir schauen einfach mal. So, was passiert noch in der Liga?
Ja, es sind
diverse Rumors und Nebelkerzen, die da gezündet werden.
Ja, es sind erstmal ganz viele Meldungen von Personen, die sich aus der ELF verabschieden. Hm. Wir haben es ja schon die letzten Male auch gesagt, beziehungsweise Malte hat es ja auch beim Eiko gesagt, dass er weggeht, ne, da hört das ja auf. Dann haben wir jetzt dann neue Meldungen bekommen, also war eh klar, ne, mit der sportlichen Leitung, als sie weggegangen sind, ne, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ja. Muss man ja sagen. So, neueste Meldungen, der Medic ist weg, dann die Stats sind weg. Also da ja, geht es immer weiter.
Die ganze Stat-Crew, also die Stat-Nerds, ja, aus der Liga, schmeißen hin und sind auch weg. So, ja. Wahrscheinlich sind auch keine Gelder mehr geflossen.
Ich glaube auch, also auch der Social-Media-Mann ist auch weg, der hat auch heute verkündet, dass er weg ist. Es sieht danach aus, also wahrscheinlich haben die alle keinen Bock mehr, weil die wissen ganz genau, die Meldungen überschlagen sich ja. Ne? Nicht nur aus Deutschland, mittlerweile auch aus Österreich, da kommen wir ja gleich noch zu. Warum willst du noch bei einem Arbeitgeber bleiben, der A, dir schon wahrscheinlich die letzten Tage, Monate, Wochen nichts gezahlt hat? Hoffst du dann noch darauf, dass du, ja, wie auch immer, noch ein paar Euros bekommst, vielleicht aus einer Insolvenzmasse, auf gar keinen Fall? Und warum willst du dann noch mehr Geld verbrennen? Warum willst du da bleiben, wenn du weißt, okay, ich kriege jetzt die Monate eh nichts. Gut, es ist Offseason, ist die Frage eh, wie die bezahlt werden. Aber warum willst du da noch bleiben, wenn du weißt, es ist nichts zu holen und ja, du kriegst auch nichts?
Absolut, sehe ich genauso. Da ist nichts. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich war bei investigativen Journalismusbetrieben, wie ich dir gesagt habe, mit meinem guten neuen Freund ChatGPT. Aber ich habe mir tatsächlich mal die Jahresbilanz der ELF herausgezogen, beziehungsweise der SEH, was ja noch viel spannender ist. Hab den mal gefüttert und hab gesagt, bewerte mir das doch mal. Ne? Zieh da mal was raus. Was fällt denn dir so auf als Fachmann, lieber ChatGPT? Und ich muss auch sagen, es gibt die aktuellsten Zahlen, die veröffentlicht wurden, sind aus 2023. Also der letzte Jahresabschluss ist 2023. 2024 ist noch nicht veröffentlicht.
Ist auch interessant, ne, dass der noch nicht drin ist.
Ja, aber gibt viele, ne? Also, man muss ja testieren und so. Ne?
Ja, man muss auch schauen, wann die Jahresabschluss haben, aber es macht halt schon Sinn bei einer Liga, beziehungsweise dann bei einer Holding da oben drüber, dass man dann zum 31.12. seinen Jahresabschluss macht.
Ja, auf jeden Fall hat er verglichen 2023 mit 2022 und es gibt ein Anlagevermögen von rund 118.000 Euro und ein Umlaufvermögen von 20,68 Millionen Euro im Vergleich zu 2022 mit 14 Millionen Euro. Die setzen sich aber hauptsächlich aus Forderungen zusammen. Das heißt, die haben noch gar kein Geld bekommen. Und liquide Mittel, also Cash, wenn du jetzt hingehst und sagst, Karajca, oder Ende 23, wenn du hingegangen bist, Karajca, wie viel Kohle hast du noch im Konto?
Ja.
79.000 Euro.
Ja, damit kommt man sehr weit.
Das ist unglaublich. Es ist ein Eigenkapital von 5,95 Millionen Euro und ein Fremdkapital von 15,2 Millionen Euro. 2023, das war vor der Finanzspritze von den Leuten aus Dubai.
Ich wollte gerade sagen, das ist alles bevor die 10 Millionen kamen, die dann irgendwann 5 waren und scheinbar nicht mehr da sind.
So, ne, Rückstellungen 9.000 Euro also zu vernachlässigen. Wir haben eine Bilanzsumme von 20,8 Millionen. Ich langweile euch jetzt auch mit Zahlen. Aber die Liquidität ist äußerst auffällig mit eben nur diesen 79.000 Euro. Und die Forderungen fast das gesamte Umlaufvermögen ausmachen, nämlich 20,2 Millionen Euro. Es besteht also eine hohe Abhängigkeit davon, dass diese Forderungen auch wirklich eingetrieben werden. Und dann ist die Frage, wo landet denn das Geld aus den Forderungen? Weil denn auch hier ist etwas, das eine, Moment, wo war es denn tatsächlich? Ich muss mir das mal kurz angucken. Das hier nämlich, so, die finanzielle Stabilität ist nur mittelmäßig bewertet, weil eben Eigenkapital vorhanden ist, die Quote aber sinkt und Fremdfinanzierung hoch ist. Und die Liquidität ist sogar kritisch bewertet, ja. Und die Ertragskraft, Jetzt Bewertung von ChatGPT ist ja ein ganz neutraler. Die SR Holding steht nicht vor einem sofortigen Insolvenzrisiko, aber die Zahlen deuten klar auf angespannte Liquidität, Abhängigkeit von Forderungen und Gesellschafterunterstützung ab. Für eine Holding, die große Sport- und Medienprojekte steuert, ist das ein eher fragiles Fundament.
So, und das ist 2023 gewesen. Ne? Jetzt, 2 Jahre später, sieht man, was daraus geworden ist. Nämlich genau das, was ChatGPT vorausgesagt hat. Das Ding ist einfach tot. Ne?
Es geht runter. Es ist nämlich keine Kohle mehr da.
Die eigene Eigenkapital ist quasi gleich null. Ne? Das ist ja auch das Thema, ne? Dass du nichts bezahlt werden kannst. Fremdleistung ist extrem hoch gestiegen mit
dem Finanzschutz. Oder 79.000 Euro, was habe ich gesagt?
Ja.
Ne? Als Cash da hast und die Forderung der Teams war vor dem vor den Playoffs, die brauchen 500.000.
Ja.
Da bist du aber mit 79.000 weit weg.
Knapp dann eben, ganz knapp.
Also, ja. Woher nehmen? Das ist wieder dem nackten Mann in die Tasche fassen. Ja? Und da können die sagen, die Forderung ist halt auch die Frage, wie belastbar sind denn diese Forderungen? Ja? Werden zwar angegeben als Forderungen, gibt es die denn wirklich? Oder?
Aber es ist ja auch so, dass uns ja auch schon gesagt wurde, dass diverse Rechnungen noch offen sind, die auch schon verjährt sind, die aus dem Jahr 23 sind. Also das heißt, verjährt sind sie nicht, aber die Forderungen sind seit 22, 23 offen. Also das Geld muss halt irgendwo herkommen. Das ist das große Thema. Ja. Wo kommt's her? Wo geht's hin?
Genau.
Es sind die ganzen Leute, die auf ihr Geld warten. Und deswegen kann man gar nicht verstehen, wie das so lange dauert. Ich hatte mich dann auch letztens, habe ich erzählt, mit Tom Bartels unterhalten darüber, der auch das Thema so ein bisschen mitbekommen hat und sagte, was ist denn da los? Und er war auch recht schnell der Meinung, das ist halt auch der Rene Benko des Sports mittlerweile, weil da, was da an Geld verschwindet und überall hingeht.
Da habe ich auch einen interessanten Artikel jetzt gelesen, irgendwo eine österreichische Zeitung.
In der Krone war es.
Die Krone, genau. Ja. Ist ja eher so ein bisschen
Boulevard. Ich habe sie gerade auch schon aufgemacht.
Aber auch da sind ja nun Forderungen anscheinend gegen, jetzt kommen wir mal wieder zu dem Firmengeflecht, also der Bruder von dem Zelko, Tomislav heißt er.
Ja.
Der ja auch mit in der SEH drin hängt, der aber auch ganz, ganz viele andere dubiose Beteiligungen da hat. Ne? Also Übersicht, ich habe mir das mal rausgezogen, woran er denn überall beteiligt ist. Es gibt aktuell, die es noch gibt, so, da ist die Edel Optics GmbH, die Home United Management GmbH, die Viola Hamburg Towers, das ist dann hier, das sind die Basketballspieler, die SK Austria Klagenfurt. So, ne? Engagement besteht, aber der Verein ist schon finanziell angeschlagen, ne? Das haben wir ja schon mal gesagt. So, und dann gibt dieser Tomislav, ist ja jetzt in der Privatinsolvenz.
Ja.
So, und was damit dranhängt, ja, ist die SK Austria Klagenfurt, zeitweise offene Gehälter, Liquiditätsprobleme, dann Insolvenzen und Beendete, gibt die Invest-Gruppe, das ist die Invest-Projektentwicklung GmbH, die Invest-Planen und Bauen GmbH, die Invest-Verwaltung GmbH, die Invest-Projektvermarktung GmbH, alle insolvent.
Und da muss man dazu sagen, das sind Firmen, die mit dem Magna-Konstrukt vom Rene Benko zusammen, die es waren nämlich die Investfirmen, die das kleine Türmchen Hamburg bauen wollte.
Ja, den Fernsehturm wollten die darüber.
Genau, das kleine Türmchen in Hamburg bauen wollte, wo man ja mal weiß, dass das nicht geworden ist, beziehungsweise dass das Ding jetzt steht und keiner weiß, wie es weitergeht. Das ist das Thema. Also du hängst da auch, wahrscheinlich Karajcha Nummer 2, also Tomislav ist ein guter Freund von Rene Benko. Die haben sich da ihre Konstrukte gemacht und ich habe gesagt, klassisches Schneeballsystem wahrscheinlich, der Benko hat alle reingeholt, dann die haben da das gesehen, wie es funktioniert, wie man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen kann.
Unglaublich, da sind noch weitere, ne? Die Arcadia Management GmbH, Insolvenzantrag im März 24, More Than Places GmbH oder auch die More Than GmbH, Insolvenzantrag im März 24, die FC Victoria Berlin, vorläufiges Insolvenzverfahren dieses Jahr. Ja, und praktisch nicht mehr existent. Die hatten da schon mal eine in der SEH, da hat so eine Firma gerettet aus der Insolvenz. Die ist auch mittlerweile wieder insolvent. Also,
diese ganze More-Than-Beteiligung von Tomislav, More Invest, More Events, More Brands, ne, das geht so weiter. Das ist das Thema einfach. Die beiden Brüder, was sie sich da aufgebaut haben. Man muss einfach nur schauen, ob sie irgendwie Geld in Panama oder irgendwo anders hingeschafft haben.
Ja, irgendwo stand auch noch was, dass, das war ja hier dieses, der Gönner, der jetzt hier in der Krone stand, der ja da im Fußball da investiert hat. Da ist irgendein Darlehen geflossen in Höhe von, ich weiß nicht, 9 Millionen Euro waren es, glaube ich. Und die wurden nicht zurückgezahlt. So, keiner weiß, wo das Geld ist.
Genau, 9 Millionen.
Ja, so, keiner weiß, wo das Geld ist, wo ist das hingeflossen. Der hat jetzt vor Gericht Recht bekommen. Ja, und jetzt muss das irgendwie zurückgezahlt werden. Aber da ist es wieder, es ist nicht mehr da wahrscheinlich.
Genau, außerdem ist das Thema, du hast gerade eben angesprochen, willst du in leeren Taschen was finden?
Ja.
Das ist das Thema, wir haben es auch gesagt, wenn du keine Kohle hast, dann machst du eine Insolvenz, dann können die Gläubiger schauen, was passiert. Die 9 Millionen sind weg.
Natürlich.
Das ist genau, dasselbe wie mit, wir hatten darüber gesprochen, als in Hamburg die Stadionuhr weg war und das wahrscheinlich gepfändet wurde. Oder in deinen Centurions, dass zu wenig Liquidität da ist, um ein Insolvenzverfahren aufzumachen. Ne, das sind alles so Sachen, die haben schön in die eigene Tasche gewirtschaftet. Die 10 aber Millionen, die jetzt reingekommen sind, wo dann auch später nur 5 Millionen in der Bilanz sind, jetzt aus diesem Jahr, wo 5 Millionen auf einmal weg sind, der hat das irgendwo zur Seite geschafft.
Ja, natürlich.
Ne, also die beiden Brüder, die das ja was zusammengebastelt haben.
Absolut, absolut.
Und ich warte nur auf den Moment, ne, wenn dann die wirklich die Meldung kommt, entweder Privatinsolvenz vom Selko Kreitscher, ne, oder dass dann wirklich dann Zoll und irgendwelche Finanzfahnder da hinterher sind und er dann in Handschellen rausgeführt wird.
Ich hab auch schon gesagt in den letzten, wir haben ja die Folge tatsächlich so genannt oder ein Zitat davon genannt, wenn die Hosen runtergelassen werden irgendwann, dann ja. Ne, großes Aha-Erlebnis, da werden sich einige auf den nackten Popo setzen und dann ist vorbei.
Ja, und da muss man einfach schauen, es gab jetzt auch schon Meldung, ich weiß auch nicht, wie die genau die war, ging es aber auch darum, dass die EFA quasi die Anteile zum Teil übernimmt von der ELF und er dann nur auf 20% oder so. Aber nein, er muss halt komplett raus, und es wird weiterlaufen mit der EFA. Wie gesagt, Gerüchte sagen, dass im Oktober jetzt die Meldung kommt, dass die Munich Ravens dann auch Teil der EFA werden und das Thema, was der Michael auch angesprochen hatte, ja, dieser Interessenskonflikt, der da aktuell noch steht, dass der dann anwaltlich.
Thomas Kroner heißt er übrigens, ja, der da.
Der Gönner.
Ja, das ist halt der in der ELF mit drin hängt, auch mit dem Kareitscher irgendwas. Ach so, der war ja bei Sat1 tätig und der ist jetzt bei den Ravens eben Mit-Owner oder Haupt-Owner und der hat halt auch noch ein paar Minderheitsanteile.
Ich glaube, die waren auch zusammen auf der Wiesen. Ich musste da gerade mal gucken.
Der Kareitscher und der Krone, oder was?
Ja, der Nils, der Arbeitskollege, der hatte mir da was geschickt und ich meine, das war auch ein Bild von denen.
Das finde ich so schade. Wäre übrigens auch, was ich übrigens hier, ein Interessenskonflikt, was ich auch bei meinen investigativen Nachforschungen herausgefunden habe, dass diese Minderheitseigner unter anderem, ne, Patrick Esume ist klar, der Thomas Krone auch. Und da taucht auch einer auf, David Taczynski, polnischer Medieninvestor und Politiker, der auch Teile an welchem Team hält? An den Wroclaw Panthers.
Ja.
Also auch da, aber die Panthers sind ja mit in der ELF, in der EFA jetzt. Ne? Also da scheint der Interessenskonflikt nicht ganz so groß zu sein. Oder die Hemmschwelle ist rein geringer, ich weiß es nicht. Ja, ansonsten hast du da noch als Minderheitsgeeigner jetzt diese 885 Capital da aus Dubai und die Oakvale Ventures aus London. Die haben da ja nur richtig reingebuttert mit ein paar Millionen. Da ist auch die Frage, wo sind die Millionen versickert? Das wüsste ich mal gerne.
Das ist ja das Thema.
Was waren das? 9 mit
10 Millionen?
10 Millionen?
Die da geflossen sind, wo dann
in der Stadt Geld,
beziehungsweise in der Bilanz dann nur noch 5 aufgetaucht. Das war ja auch das, was Martin so angesiegt hat, dass auf einmal 5 Millionen weg sind, weil überall liest man 10 Millionen und dann sind es noch immer nur 5, die da drin sind. Und von den 5 ist ja scheinbar auch nichts mehr da. Also er hat wahrscheinlich 50% erstmal als eigenes Gehalt oder was auch immer dann sich ausgezahlt von 10 Millionen.
Ja.
Aber das ist
irgendwohin weg investiert, in Anführungsstrichen, schön in sein Firmengeflecht da reingebuttert. Ja. Oder irgendwelche Aufträge erteilt. Da geht es ja auch noch um Media-Aufträge. Da hat er auch noch irgendwelche Kumpels in irgendwelche anderen.
Ich hatte gerade geguckt, er war mit einem von Sky war auf der Wiesn, hat das gepostet.
Ja.
Also da sind auch noch seine Verflechtungen drin.
Absolut.
Muss man schauen, was da ist mit den anderen Firmen. Aber es ist ja also eine Holding mit den vielen GmbHs. Du lässt dann eine Pleite laufen, dann nimmt eine andere, übernimmt dann die Immobilien oder alles, was da drin ist. Dann ist das Geld einfach nur hin und her geschoben und du lässt eine GmbH an die andere laufen.
Ja.
Solange er dann nicht Privatinsolvenz wie sein Bruder jetzt anmelden muss, dann kann er dieses Konstrukt so lange machen, wie er GmbHs hat. Na, aber auch dafür musst du irgendwann 25.000 immer haben, wenn du neu aufmachen willst.
Ja gut,
wenn du aber die nicht
kannst du von anders irgendwo rüberschieben, weil bei 10 Millionen kannst du eine Menge hin und her schieben.
Da kannst du ein bisschen hin und her schieben,
ja. Also das ist so, ich finde das so schade. Was hätte das für ein geiles Teil sein können? Der hat ja nun wirklich Kontakte. Ne? Ja. Muss man ihm ja, ne, aus seiner Zeit bei ProSieben auch. Und der hat ja nun, ne, hast du jetzt gerade gesagt, Sky oder noch ProSieben Sat1 Media AG, da hat der echt Kontakte. Den Deal, den er mit DAZN da gemacht hat, das ist ja alles super. Ja. Aber dann, wo ist die Kohle? Was ist mit den Kohlen?
Wie gesagt, ich glaube, er hat sie zur Seite geschafft, irgendwo auf ein Offshore-Konto oder sowas, weil er ganz genau wusste, was er da gemacht hat.
Kann doch nicht wahr sein.
Das ist das Thema. Man muss schauen, was die nächsten Wochen passiert. Wie gesagt, ich habe Gerüchte gehört, dass im Oktober dieses Announcement kommt von den Munich Ravens, dass die Teil der EFA werden. Dann wäre zumindest das 12. Team da. Dann kann man mit der 12er Liga starten. Dann wird nur noch eine Frage sein, ne, wie wird man weitermachen mit 2 Sechsern, 3 Vierern oder wie auch immer. Das ist eine Geschichte, da können wir dann im Laufe des Ende des Jahres bzw. Anfang des Jahres drüber sprechen, wie ja, es dann wird.
Da ist noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Ich habe auch noch einen Rumor, was ich gehört habe, als ich in Oberhausen war, auf dem Flag Football Turnier. Ich unterhielt mich da mit diversen Leuten, ich nenne keine Namen, meine Quellen gebe ich natürlich nicht preis. Aber es steht ein Gerücht im Raum, dass kommende Saison bei den Herren Flag-Footballern der Firecats, die ja nun in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, ein Ex-ELF-Quarterback Interesse bekundet hat.
Aha.
So. Jetzt könnt ihr alle mal spekulieren. Wen wollen wir nicht haben? Wollen wir mal Ilka fragen, wen wir da nicht haben wollen? Aus Berlin kommt keiner.
Aus Berlin kommt hoffentlich
keiner.
Auch nicht
keiner, zu den Firecats.
Ja. Auch nee, nicht sowohl, zu den Firecats. Sowohl Firecats als auch bei Renfrew wollen wir die nicht haben.
Nein, wollen wir nicht haben. Sind wir mal gespannt, ob das nur ein Rumor ist, ein Gerücht ist oder inwieweit das. Also es war schon ein Insider, den ich da hatte.
Das klingt schon interessant, wenn er kommt. Ich bin echt gespannt, weil das könnte ja auch noch ein bisschen Werbung machen für Flag Football.
Ja. Gerade also, vor der WM.
Ja.
Ich sage es dir, ich habe auch Kontakte
aufgetan. Hat er vielleicht Bedürfnisse, in der Nationalmannschaft zu spielen? Weißt du, man ist hier immer so rein-sneak da.
Rein-sneak, ein bisschen WM spielen unter Olympia oder so. Ne? Das ist ja schon ein Zugpferd, auch für Amerikaner. Die wittern ja bei Olympia die Medaillen, die sind da ja ganz hoch gerankt. Man darf mal gespannt sein, was da so ist. Und da wäre natürlich, ne, wenn du jetzt den Flag Football dann in Düsseldorf siehst mit den Firecats, dann haben sie die National Quarterbackin bei den im Team. Da haben sie auch einen geilen Nachwuchs. Und dann, also das ist
also die alles Hand und Fuß. Bauen da, da ordentlich was auf, das haben wir ja schon gesagt. Also so wie gut es funktioniert. Das sind auch demnächst Tryouts. Apropos Tryouts, Cheerleader-Tryouts sind jetzt auch schon. Da kommen wir auch zu den Sachen, die jetzt schon passiert sind. Ich wollte nur eine Sache abseits von Rheinfire sagen, bevor es kommt. Shua Vater hat bei den Tiro Raiders unterschrieben. Ist also back to the roots quasi, nachdem das Problem in Hamburg war. Hat er jetzt bei den Raiders wieder unterschrieben und wird da die Rolle des Headcoaches übernehmen für die neue Season, wie es jetzt aussieht. Also
cooler Typ.
Dementsprechend sind sie schon dran am Basteln, ne, die anderen Teams, was sie da machen. Also wir sind da echt, echt gespannt, was da passiert. Also,
Tryouts, weißt du, wann die sind? Hast du das auf dem Schirm? Also ich habe es gelesen, sind irgendwie 3 Termine, ne? Zwei Vorentscheide und dann wieder mit Publikum. Die Endausscheidung.
Genau. Ich bin gerade dran, mal eben die Seite aufmachen.
Und dann habe ich gleich noch was für dich. Da bin ich mal gespannt, ob du da was weißt. Da will ich auch nicht, dass du irgendwelche medialen Dinge in die Hand nimmst.
Ja,
was soll das denn heißen? Frage ich dich, ist eine Personalie? Denn ich habe es heute gelesen. Naja, ich kannte ihn nicht, aber ist okay.
So, sind hier schon News dabei, war das dann hier? Die Prep-Class am 29. Oktober um 19 Uhr bei den Pyros. Die zweite Prep-Class am 12. November um 19 Uhr und dann die Tryouts, ersten Teil am Wochenende, 6. und 7. Dezember und dann das öffentliche Tryout-Finale. Vermutlich gehe ich mal wieder aus im Dr. Thompson.
Ja, oder wieder kurz vor Weihnachten dann, ne?
Ist dann am 13. und 14. Dezember.
Ja. Ja, das könnt ihr euch schon mal merken.
Genau.
Da muss ich mir dies Jahr auch mal frei halten. Ja. Da muss ich hin.
Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe da schon einen Termin. Aber das heißt ja nichts.
Ja,
ich,
kann man alles
bin da ja flexibel.
So, ich melde dich auch krank und das schreibe ich dir.
Nee, das ist, der Termin ist mir egal. Kann ich auch schieben.
So.
Ja, guck mal.
Ja. Ja, also Mitte Dezember haltet euch schon mal frei im Dr. Thompsons.
Also maybe Dr. Thompsons ist noch nicht announced. Aber
da war es die letzten beiden Jahre.
Und es hat allen gefallen. Vielleicht muss man in eine größere Halle gehen, weil es war doch recht voll schon.
Also alle Male war es also immer voll.
Muss man schauen, aber ja, das sind die Termine. Ne? Also merkt euch das, im Oktober geht's los, im November dann die Prep-Classes und im Dezember geht's dann.
Wenn ihr Interesse habt, geht da zu Rheinfire auf die Homepage. Ich glaube, da sind die auch. Ansonsten Social Media, Pyromaniacs.
Genau.
Rheinfire, kontaktiert ihr die Niki und dann bewerbt euch, wenn ihr meint, ihr habt Talent. Oder wenn ihr da Bock drauf habt, ist ja nicht nur das Cheerleading, es gibt ja auch die Flight Crew, die ja eher akrobatisch unterwegs ist als tänzerisch. Da gibt es einige Möglichkeiten, Jungs und Mädchen, wohlgemerkt. Ne? Ist ja nun was für beide dabei. So, und jetzt sage ich dir, Das wurde, habe ich heute gelesen.
Jetzt packe ich weg hier.
Die nächste Halbzeitshow im Super Bowl.
Ach, das habe ich schon gelesen. Das ist der wie heißt er denn jetzt nochmal?
Er heißt Bad Bunny.
Genau, Bad Bunny.
Hat der dir was gesagt vorher?
Ja, weil der andere Arbeitskollege, seine Freundin, oder jetzt Verlobte, also er ist Spanier und sie war jetzt auf dem Konzert und er hat natürlich, weil er singt ja in Spanisch, hat gesagt, du willst gar nicht wissen, was er da singt. Also, das klingt zwar schön, aber der Text intern ist, also wenn man den übersetzt.
Ist das hier so explicit Lyrics oder was?
Aber hallo.
Ja.
Also das ist schon und.
Das ist ja eine Schweinerei.
Und
piepen wieder alles weg beim Zubebot.
Genau, und auch ordentlich Slang dabei. Ne? Er sagt auch einige Wörter von, ja, die haben es nicht
unter der Gürtellinie. Ne?
Ja, also das ist schon, ne, also.
Ja, also das habe ich. Ich habe den heute gegoogelt. Ne? Ich kann den überhaupt nicht, ich habe auch noch nichts gehört. Ich muss mir nachher vielleicht mal anhören. Also er ist auf jeden Fall für diejenigen, denen es das jetzt auch nichts sagt, ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Latin-Musiker. Ja. Ja, der hat so eine Mischung aus Reggae, Latin, Pop, Rock. Das performt er da so. Er hat Grammys gewonnen, die Latin Grammys gewonnen. Also der ist schon hoch dekoriert und wirklich ein Superstar der Szene. Die Szene sagt mir nur gar nichts. Ich hatte ja immer noch auf
J-Lo.
Auf AC/DC oder so mal drauf, so ein bisschen was Rockiges. Aber gut, das hat sich nun wieder zerschlagen und er wird, ich glaube, der Super Bowl ist in San Francisco. Ja, ne? Ich meine, der ist im Levi's Stadium dieses Jahr. Ja, da wird auf jeden Fall Bad Bunny, ist auch ein bekloppter Name, aber da wird das böse Häschen da performen.
Da habe ich ja auch schon Witze zu gesehen, was leider nicht so witzig ist, weil er ist ja, wie gesagt, hat er ja auch einen Background, dass dann auch die Eis, also er kommt aus Puerto Rico,
ja,
dass dann die Eis kommen und ihn quasi auch von der Super Bowl eine Bühne runterholen, weil sein Visa illegal ist oder sowas.
Ne? Also keine Arbeitserlaubnis.
Keine Arbeitserlaubnis, so Geschichten.
Aber allein, was das schon wieder für ein Push ist, ne? Also ich meine, ich kenne ihn nicht, ich kannte den vorher auch überhaupt nicht, hat mir überhaupt nichts gesagt. Und alleine, wie viele Leute jetzt auf Spotify oder Amazon sich jetzt erstmal seine Musik anhören.
Natürlich.
Was das für Kohle wieder reinspringt.
Ja, deswegen ist ja für umsonst die Show. Deswegen
die Show ist immer.
Ist ja unbezahlt.
Ja.
Aber du hast recht, Levi's Stadium ist Santa Clara, California. Ja. Das ist der 60. Super Bowl.
Ja, wer spielt da nochmal?
Am 8. Februar. Das ist ja so wichtig. Es gibt natürlich auch, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, wer darin spielt. Das ist ja mal mit den Farben im Logo. Dieses Jahr ist ein bisschen bunter alles. Aber auch da gibt es Gerüchte, da können wir dann nochmal, wenn es Richtung Super Bowl geht, mal drüber sprechen. Natürlich sind da die Rumors heiß und dass natürlich alles gescriptet ist in der NFL, dass es eigentlich nur eine große Show ist.
Bla, bla, bla. Also die 49ers haben jetzt verloren am Wochenende. Das ist auch eins der Teams, was 3-0 da stand und nun nicht mehr 3-0 dasteht. Die werden es auf jeden Fall schwer haben. Mit dem verletzten George Kittle und so weiter. Ja, aber wir machen erstmal unsere Fantasy-Liga. Und was machen wir eigentlich nächste Woche?
Gucken wir mal.
Ja.
Seid gespannt.
Ja, ich habe da schon so ein bisschen was im Kopf, müssen wir mal gucken. Ich habe auch schon die Angel ausgeworfen für diverse Gesprächspartner und ich muss sagen, ist wieder Kontakt da auch zu Malte. Malte hat mir geantwortet.
Jetzt kann er ja.
Genau, und er sagte auch, du weißt was, sehr, sehr gerne, aber es ist im Moment so viel Bewegung, lass uns doch machen, wenn ein bisschen was fixer ist. Also, was finden denn da für Gespräche statt? Ich sag
ja, der Oktober wird heiß. Wir müssen auch mal Chat schreiben. Er hat ja auch gesagt, er hätte gerne Interesse, nach der Season zu sprechen. Vielleicht kriegen wir auch Rumors, ob es wirklich final ist, was er da oder ob man nur geguckt hat. Ja, seid gespannt. Die nächsten Wochen kommen. Wir bleiben on air.
See you.
The fire is back.